Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wer ist der Größte? Wer ist der Chef? Das wird uns heute beschäftigen. Echte Größe im Reich Gottes. Und Jesus lehrt in Markus 10 darüber, seine Jünger, erklärt ihnen, wer der Größte ist, wer Chef ist. Und ich möchte euch einladen, aufzuschlagen, Markus Kapitel 10, und wir lesen ab Vers 32. Markus Kapitel 10, von 32 bis 45. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran, und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du unsere Herzen auftust, das zu hören, was du uns sagen möchtest, und lenke du mich und meine Worte durch deinen Geist. Amen. Ja, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Vers 32 lesen wir: Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran, und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Die Jünger und Jesus sind unterwegs, sie ziehen, wir haben ja letzte Mal gehört, sie kamen von der Ostseite vom Jordan, sind dann rübergekommen auf die Westseite des Jordans, und jetzt ziehen sie hoch nach Jerusalem. Im nächsten Abschnitt, der dann kommt, kommen sie durch Jericho, und von Jericho ist nicht mehr weit dann den Berg hoch nach Jerusalem. Was hier auffällt: Jesus geht voran, er gibt die Richtung an, er gibt die Strecke an, und die anderen folgen ihm. Aber sie sind nicht fröhlich unterwegs, sondern sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Markus gibt keine Erklärung. Warum? Die Erklärung findet man in Johannes 11. Und zwar in Johannes 11, Vers 7. Das ist der Bericht von der Auferweckung vom Lazarus. Da ist Jesus noch auf der Ostseite vom Jordan. Und dann kommt der Bericht: Lazarus ist gestorben. Jesus bleibt noch dort. Und dann in Vers 7. Dann erst sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen, und du begibst dich wieder dorthin? Das war der Grund für ihr Bangen, für ihr Zagen, für ihre Angst. Die Juden wollten ihn steinigen, und die Jünger wissen: auf Jesus wartet der Tod, wenn er wieder nach Jerusalem zieht. Sie denken durch Steinigung, ihnen ist noch nicht klar, was wirklich passieren wird, aber die Jünger, die mit Jesus hier unterwegs sind, die haben Angst. Und daraufhin nimmt Jesus die 12 aus der großen Jüngerschar, der Nachfolger, die 12 Apostel heraus. Er nimmt sie, Vers 32, da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Markus erklärt hier, das, was Jesus jetzt sagt, das geht um Jesus. Weil das Interessante ist, Jesus spricht dann in Vers 33 und 34 in der dritten Person über sich selber. Er sagt nicht, mir passiert es, sondern wir lesen das nochmal in Vers 33. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Nochmal, Jesus sagt ihnen ganz bewusst, wir gehen nach Jerusalem. Das ist nicht Zufall, das ist geplant. Das ist, wo es hingeht. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Okay, wir kommen nach Jerusalem, was passiert? Irgendjemand, hier wird nicht gesagt wer, liefert den Sohn des Menschen, Jesus, den Schriftgelehrten und den Priestern aus. Und was werden die machen? Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden ausliefern. Das ist die dritte Leidensankündigung hier. Und Jesus wird immer detaillierter. Hier sagt er eigentlich in ganz kurze Sätze, ganz präzise voraus, was geschehen wird. Jemand überliefert ihn, wer es ist, das erfahren wir erst beim letzten Abendmahl, als er mit seinen Jüngern zusammen ist. Da sagt er ihnen dann voraus, wer ihn ausliefert. Hier sagt er nur, er wird ausgeliefert an die Priester und Schriftgelehrten. Die werden ihn zum Tod verurteilen und ihn den Heiden, das waren damals die Römer, ausliefern. Und dann, die Römer, was machen die? Sie, das bezieht sich wahrscheinlich auf die Römer, werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Also genau das, was eine gute Woche später passiert, an Karfreitag, sagt Jesus hier schon sehr präzise voraus. Die Römer ausgeliefert, die verspotten ihn, die geißeln ihn, sie spucken ihn an und dann töten sie ihn. Wir wissen heute im Rückblick, sie nageln ihn ans Kreuz. Aber das ist nicht das Letzte. Am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und was hier in diese Verse steht, ist eigentlich das Evangelium. Nur, dass hier noch nicht steht, für wen er stirbt, warum er stirbt. Die Juden hätten es wissen können aus Jesaja 53, wo es vorausgesagt wird, dass der Messias stirbt für die Sünden vom Volk. Aber das ist die Basis für unseren Glaube, dass Jesus gestorben ist. In der Vorbereitung musste ich daran denken, dass leider aus evangelikale Kreise Menschen aufstehen, die sagen, der Kreuzestod Jesu hat nichts mit der Erlösung zu tun. Das war ein Justizirrtum, zufällig passiert. Blut für Erlösung, dass ein Mensch sterben muss, dass ein Vater sein Kind opfert, das ist so unmenschlich. Da müssen die Jünger was falsch verstanden haben. Und ich möchte uns das bewusst machen, weil es sind Menschen, die in Gemeinden aufgewachsen sind wie wir, die das Evangelium gehört haben, zum Teil auf Bibelschulen waren, wo das Evangelium verkündigt wurde, und die dann zu dem Schluss kommen und Gemeinden auf der Basis führen und leiten. Der Kreuzestod Jesu ist nicht zur Erlösung nötig. Das Blut, das stößt die Welt ab. Wenn wir das, die Menschen sagen, ihr müsst an Jesus glauben, der ist für dich gestorben, es musste Blut fließen für die Erlösung, das kann ja gar nicht sein. Und ich möchte uns da erinnern, dass es nicht nur Jesus vorausgesagt hat und es ganz bewusst diesen Weg gegangen ist, als Erfüllung vom Alten Testament, sondern dass auch im Hebräerbrief das nochmal wiederholt wird, in Hebräer 9, Vers 12, mal sehen, ob ich ihn finde, Hebräer 9, Vers 12, da heißt, auch über Jesus, der kam auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Also auch hier wird es wieder gesagt, so wie der Priester früher das Blut von den Böcke ins Allerheiligste gebracht hat, um für das Volk Sühnung zu erweisen, so hat Jesus sein Blut vergossen und hat bildlich gesprochen, sein Blut ins Heiligtum im Himmel vor Gott getragen, um für uns Erlösung zu erwirken. Wenn wir das nicht mehr als Basis für unseren Glauben haben, dann schwimmt die ganze Erlösung weg. Und deshalb möchte ich uns das einfach bewusst machen. Wenn wir mit Menschen zusammentreffen, wenn Menschen uns das erzählen, biblisch ganz eindeutig. Die Basis von unserer Rettung ist das Opfer Jesu. Und es ist schrecklich, das ist grausam, das ist furchtbar, weil die Sünde furchtbar ist, weil Auflehnung gegen Gott schrecklich ist und weil Gott ein heiliger Gott ist, der uns liebt. Mir hat es gefreut in der Lieder heute, es kam raus, diese beiden Seiten. Die Gnade, aber auch, was es Jesus gekostet hat, dass er gnädig sein kann. Unsere Sünde musste zuerst bezahlt werden und deshalb kann Gott, kann Jesus gnädig sein. Und das ist diese frohe Botschaft. Aber ohne Kreuz keine Gnade. Und das ist, lasst uns das mitnehmen. Jesus ist ganz bewusst diesen Weg nach Jerusalem gegangen. Er wusste schon im Voraus, was passiert. Und es war nicht Zufall, es war kein Justizirrtum, sondern es war Gottes Plan, der sich hier Schritt für Schritt ganz präzise erfüllt. Ja, Jesus sagt voraus, dass er stirbt. Und an was denken die Jünger? Zumindest die zwei Herren hier, Vers 35, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, von denen wir früher schon gelesen haben, das sind die Donnersöhne, wahrscheinlich auch zwei impulsive Männer. Das ist nicht der Jakobus, der Bruder von Jesus, von dem der Brief, der Jakobusbrief ist, sondern es ist der Bruder von Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Diese beiden, sie kommen zu Jesus, Vers 35. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Nun, die zwei kommen, sie haben eine Frage, ihr sagt: Na, und was wollt ihr? Und sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Hier sehen wir, die zwei waren immer noch gefangen in dem Denken, Jesus zieht nach Jerusalem, dann macht er die Römer fertig und dann tritt er die Weltherrschaft an. Dann richtet er sein Reich auf das die Juden gewartet haben. Das, was die Bibel an anderer Stelle auch als das Reich Gottes, das tausendjährige Reich. Und die zwei, sie sind überzeugt, wenn Jesus jetzt sein Reich aufrichtet, dann wollen wir rechts und links von ihm sitzen. So die Ehrenplätze, der zweite und dritte Platz der Regierung. Und was sagt Jesus zu ihnen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Er sagt: Ihr habt keine Ahnung, was ihr wollt. Ihr begreift es gar nicht, um was es hier geht. Ihr versteht nicht, was es bedeutet und was der Weg ist, um auf diese Plätze zu kommen. Und er stellt eine Gegenfrage: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Kelch und Taufe kommt hier vor. Der Kelch kommt wieder vor. Beim Abendmahl haben wir den Kelch, der das Blut symbolisiert, was wir vorher auch gefeiert haben. Und im Alten Testament, ich habe jetzt die Stelle nicht rausgeschrieben, aber da kommt immer wieder, dass der Kelch ein Zeichen ist für Gottes Gericht. Immer wieder lesen wir in den Propheten, dass Gott zu Israel sagt, oder auch zu anderen Nationen: Ihr müsst den Kelch des Gerichts austrinken. Also der Kelch, und ich gehe davon aus, dass die Jünger das verstanden haben, dass die kapiert haben: Jawohl, Kelch, da geht es um Gottes Gericht, um Gottes Zorn. Und auch die Taufe, ja, ein Symbol für den Tod. Später der Paulus erklärt für uns, unsere Taufe ist ja ein Symbol, wir sind mit Jesus gestorben und auferstanden. Auch hier, Taufe spricht von Tod. Und wie reagieren die zwei? boah, die sind ganz schön überzeugt, das ist man sonst nur von Petrus gewohnt. Sie sprachen zu ihm, wir können es. Na klar. Und auch da, ich habe so ein bisschen überlegt, auch in Kommentare geguckt, was geht denn denen wohl ab? Und man kann es, glaube ich, nur verstehen, wenn man dieses Denken der Juden im Kopf hat, Jesus zieht nach Jerusalem, er kämpft gegen die Römer und Kelch und Taufe ist dieser Krieg, das Rausjagen der Römer aus dem Land. Und da sagen die zwei, die Donnersöhne, jawohl, das sind wir dabei, wir schlagen mit rein, wir lassen Feuer vom Himmel fallen oder was auch immer, wir jagen die Römer fort, wir unterstützen dich, da sind wir dabei, die Römer rausjagen. Und deshalb sagen sie, jawohl, Jesus, in deinem Krieg, da kämpfen wir mit. Sie verstehen nicht, was Jesus hier meint. Und dann sagt Jesus weiter zu ihnen. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Wir wissen vom Jakobus, es wird uns in der Apostelgeschichte berichtet, dass er von Herodes hingerichtet wird, einer der ersten Märtyrer mit in der ersten Gemeinde. Und später wird ja dann der Petrus eingesperrt, weil der Juden das gefallen hat, dass der Jakobus umgebracht wurde. Und der Johannes war ja dann in der Verbannung auf Patmos und von der Kirchengeschichte wird auch gesagt, dass er hingerichtet wurde. Aber Jesus sagt, jawohl, ihr werdet den Kelch trinken, mit der Taufe getauft werden, aber ihr werdet durch Leiden und Sterben gehen, so wie ich. Nicht in gleicher Weise, nicht für die Schuld der Welt, aber dass ihr mir nachfolgt, hat Konsequenzen, es hat Kosten. Und dann kommt wieder ein Aber. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu. Wow, Jesus sagt hier, ich bin nicht der Oberste. Es gibt jemand über mir, der Entscheidungen trifft, der das entscheidet, wer zu meiner Rechten und Linken sitzt, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Da ist ein anderer da, der hat beschlossen, für wen diese zwei Ehrenplätze bereitet sind, wer dort sitzen wird. Und denen, denen es zusteht, die werden es auch bekommen. So, mehr oder weniger sagt Jesus zu den beiden, macht euch keine Sorge, denen, denen die beiden Plätze gebühren, die kriegen es auch. Es kommt niemand Falsches auf den Platz. Keine Sorge. Es wird dafür gesorgt, dass die Ehrenplätze, wenn Jesus mal von Jerusalem aus über die Welt regiert, genau die haben, denen es zusteht. Ich denke, die zwei, Jakobus und Johannes, die haben auch jetzt noch nicht wirklich kapiert, um was es geht. Wir sehen das ja auch bei den ganzen Jüngern durch die nächste Kapitel, durch die Leidensgeschichte. Sie verstehen es nicht. Am Schluss laufen sie alle weg. Aber sie haben im Kopf, jawohl, herrschen, regieren, groß sein. Und die 10 andere, die haben das auch gemerkt. Die haben zugehört. Als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Was fällt denen zwei ein? Die wollen wohl besser sein. Also vorher ich, Andreas, mein Namensvetter, der hat bestimmt gedacht, so wie ich denken wird, was fällt denen ein? Eigentlich gehört mir der Platz. Also hallo, die sind ja nicht besser, oder? Ich denke, die meisten von uns können sich da mehr oder weniger wiederfinden. Wenn irgendjemand in der Firma befördert wird, man denkt, eigentlich wäre es meine Beförderung gewesen. Oder in der Gemeinde, es kriegt jemand einen Posten, man denkt, boah, das hätte ich genauso gut können oder besser. Wie schnell, ja, finden wir das in uns drin, so diese Reaktion von den Jüngern. Was fällt denn ein? Warum die? Eigentlich ich. Und dann ruft Jesus sie wieder zu sich. Hat sie vorher schon zu sich gerufen, als er sein Leiden ankündigt, in Vers 32. Und jetzt ruft er sie wieder zu sich. Vielleicht sind sie auf dem Weg irgendwo Richtung Jericho und die Jünger sind im Gespräch. Er hat sich mit den zwei, Jakobus und Johannes, unterhalten. Die anderen haben es mitgekriegt und jetzt ruft Jesus wieder alle zu sich. Vielleicht bleibt er stehen ruft, aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen. Er lässt die 10 nicht weiter diskutieren und ihrem Zorn und Frust Lauf, aber er ruft sie zu sich. Er unterbricht sie in ihre Gedanken, in ihrem Zwist. Was sagt er zu ihnen? Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie üben. Das ist das, wie es läuft. In den Heidenvölker, in der Welt. Die, die groß sein wollen, die als Herrscher gelten, ich finde die Formulierung interessant, es steht hier nicht die, die Herrscher sind, sondern die als Herrscher gelten, die als Herrscher angesehen werden. Die, die man als groß anschaut in der Welt, das sind die, die die anderen unterdrücken und die Gewalt über sie ausüben, die sie niederhalten, die sie fertig machen, die sie einsperren, was auch immer. Zur damaligen Zeit, der Kaiser in Rom. Das ist, wie es in der Welt zugeht. Wer groß sein will, der tritt nach unten. Und was sagt Jesus dann? Unter euch aber, wieder ein Gegensatz, soll es nicht so sein. Also bei euch soll es nicht so sein, dass die, die groß sein wollen, die anderen unterdrücken, dass sie es niederhalten, dass sie es fertig machen. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Jesus sagt hier, wer groß sein will, der sei euer Diener. Diakon steht dort im Griechischen. Und wer der Erste werden will, der sei aller Knecht. Dort steht Doulos. Das wird zum Teil auch mit Sklave oder mit leibeigener Knecht übersetzt. Ein rechtloser Knecht. Nicht einer, der seine Arbeitszeiten, seinen Lohn einfordern kann, sondern einer, der keine Rechte hat. Ein rechtloser Sklave, ein leibeigener. Das ist der, der der Erste sein soll. Ganz, ganz andere Einstellung, Herzenshaltung, als es so von der Natur her, in der Welt, wie es normale, die normale Einstellung ist. Jesus sagt, bei euch, Jünger, wer groß sein will, der sei Diener. Wer der Erste sein will, der sei der Knecht. In 1. Petrus 5, Vers 2 und 3 schreibt der Petrus an die Ältesten. 1. Petrus 5, 2 und 3. Und da kommt dieses Prinzip auch raus. Da schreibt Petrus, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Auch hier wieder diese ganz andere Herzenshaltung. Ein Vorbild sein, vorangehen, nicht fürs Geld oder sonst was, sondern freiwillig. Nicht als Herrscher, sondern als Diener. Jesus zeigt uns hier, dass in der Gemeinde, im Reich Gottes, andere Maßstäbe gelten wie in der Welt. Schon in Kapitel 9, 35 hatte man das. Schon da hat Jesus gesagt, da hat er auch die 12 zusammengerufen und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Das Markus-Evangelium ist ja wahrscheinlich an Heidenchristen geschrieben und vielleicht gerade auch deshalb betont Markus Jesus das so, dass es in der Gemeinde anders geht als in der normalen heidnischen Kultur, in der Welt, die Jesus nicht kennt. Aber wir sehen hier auch bei den Jüngern, was im Mensch drin steckt. In uns alle steckt es drin. Wir wollen groß sein, wir wollen die Erste sein. Wir wollen sagen, wo es lang geht, was Sache ist. Aber im Reich Gottes, in der Gemeinde soll es anders sein. Wie ist unser Herz? Was treibt uns an? Wollen wir auch Macht über andere ausüben, die Chef sein, angeben, wo es lang geht? Oder haben wir diese Gesinnung vom leibeigenen Knecht, der macht, was ihm der Herr sagt, der nicht auf den Dank wartet? Das fängt an in unsere Familienbeziehungen, wie wir da miteinander umgehen, mit Männern, mit unseren Frauen, mit unseren Kindern, wie wir sie behandeln, wie wir mit ihnen reden. Dann im Berufsleben, der Umgang mit Kollegen und Mitarbeitern. Und dann auch natürlich in der Gemeinde, unser Umgang miteinander. Haben wir eine Dienergesinnung oder solche Gesinnung wie die Herrscher der Heidenvölker? Um was geht es uns? Was treibt uns an? Und dann im letzten Vers hier, in Vers 45, der Stück zentrale Vers im Markus-Evangelium, gibt Jesus die Begründung. Er fängt mit denn an. Warum soll das so sein bei uns? Warum soll es bei uns anders sein als in der Welt? Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Vorher, Vers 32, 33, hat Markus klar gemacht, okay, Jesus spricht von sich, wenn er über den Sohn des Menschen spricht, spricht er von sich. Also hier geht es um Jesus. Auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Jesus spricht hier von sich, dass er nicht gekommen ist, damit Menschen ihm dienen. Er ist nicht als Herr gekommen in die Welt, um zu regieren. Das wird er auch noch bei seinem zweiten Kommen. Aber hier im Moment ist er gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus ist als Diener gekommen, als Knecht und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Da haben wir es wieder, was der Tobias vorher schon gelesen hatte, auch das Lösegeld, das Gott gibt, das wir im Abendmahl feiern. Jesus gibt sein Leben als Lösegeld. Was ist ein Lösegeld? Ein Lösegeld kannten die Juden auch vom Alten Testament. Da gab es Fälle, dass jemand die Todesstrafe verdient hatte und eigentlich sterben musste. Und dann konnte er sich freikaufen. Und das Geld, was er zahlt, damit er nicht getötet wird, das war dieses Lösegeld. Er wurde losgelöst von der Todesstrafe. Und das gebraucht Jesus hier. Jesus gibt sein Leben als Lösegeld für viele, um jeden, der an ihn glaubt, zu retten. Von der Todesstrafe, und zwar nicht von der zeitlichen, sondern von der ewigen Todesstrafe im Feuersee, wie es die Bibel nennt. Und weil Jesus selber sein Leben hingibt, weil er stirbt für dich und mich, weil er als Diener kommt, der seine Jünger die Füße wäscht, den untersten Sklavendienst tut, deshalb möchte er, dass auch wir diese Gesinnung haben im Umgang miteinander. Dass wir uns nicht als Chefs und Herren aufspielen, sondern dass wir uns, bildlich gesprochen, die Füße waschen. Aber wie sieht es praktisch aus? Wie kann man das umsetzen? Nun, wenn jemand anders was braucht, dann stelle ich vielleicht mein Hobby oder dass ich jetzt faulenzen wollte hinten an und helfe vielleicht jemand, der meine Unterstützung braucht. Oder ich nehme mir Zeit, jemand zuzuhören oder eine Aufgabe zu übernehmen, die man vielleicht gar nicht sieht, wo man keine Anerkennung kriegt, aber die wichtig ist zu machen. Jeder von uns kann selber fragen, wo bin ich gefordert, das umzusetzen in meinem Alltag, meiner Familie, meiner Freizeit, in der Gemeinde? Wo möchtest du, dass ich anderen einen Dienst erweise, dass ich anderen diene? Wir sind berufen, das Wohl der Menschen um uns herum höher zu achten als unsere eigenen Interessen, unsere Familie, Gemeinde, Arbeitsplatz. Anstatt uns nach Macht oder Anerkennung zu sehnen, sollten wir nach Gelegenheiten suchen, wie wir unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Ressourcen zum Wohl anderer einsetzen können. Und dadurch sind wir ein Widerspiegel von der Herrlichkeit Jesu. Die zwei Jünger, die wollten im Reich Jesu, wenn er in Herrlichkeit kommt, rechts und links sitzen. Und diese Herrlichkeit Jesu, diese Verborgene, können wir widerspiegeln, indem wir seinen Charakter leben, indem wir so leben, wie er gelebt hat, indem wir in einer Dienergesinnung mit den Menschen um uns herum umgehen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du jeden von uns kennst, unser Herz, zur Beziehung zu dir, zur Beziehung zu den Menschen um uns herum. Aber wir danken dir, dass du nicht als Herrscher gekommen bist, sondern als der Diener, der sein Leben gegeben hat, für jeden von uns, um uns zu retten, um uns loszukaufen von der Strafe für die Sünde, um uns neues, ewiges Leben zu geben. Leben in einer Beziehung zu dir, Leben in, ja, Gnade, in Vergebung, in Freiheit. Herr Jesus, und hilf du uns, so mit unserem Nächsten umzugehen, wie du mit uns umgehst. So zu leben, wie du es uns vorgelebt hast. Herr, dass wir nicht herrschen wollen und Macht ausüben und unterdrücken, Herr, sondern dass wir den Menschen, die du in unser Leben gestellt hast, mit einer Dienergesinnung begegnen, Herr, und für sie so zum Segen werden, für sie zum Kanal deiner Gnade werden. Herr Jesus, geh du mit uns in diese Woche und zeig du uns, wo das für jeden von uns persönlich, was da gerade dran ist, was du von uns möchtest. Amen.